Also Freiheit ist ja heute so ein Stück unser Thema. So habe ich es zumindest überschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Bibeltext geht. Der kommt gleich noch ins Spiel. Ihr dürft natürlich auch gerne eure eigene Bibel verwenden. Ich lege nicht Wert auf diese Übersetzung. Aber ich habe beschlossen, ihr braucht heute einen Bibeltext vor euch. Und bevor ihr dann stundenlang im Handy sucht, habe ich ihn euch ausgedruckt. Nur so viel vorneweg. Aber Freiheit, ja, freie Fahrt für freie Bürger, den Spruch hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann gehört. Der ist schon ein bisschen älter, aber er wird immer wieder belebt, wenn es ums Tempolimit und weiß ich was geht. Aber ist freie Fahrt nur mit dem Auto möglich? Also wir haben jetzt ein 9-Euro-Ticket erlebt, jetzt soll es ein 49-Euro-Ticket geben. Hat das nicht auch was mit Freiheit zu tun, das Auto nicht nutzen zu müssen und trotzdem bezahlbar von A nach B zu kommen? Also das Ganze schließt sich ja nun nicht mal aus, aber wenn wir jetzt beim Auto bleiben, Tempolimit, habe ich ja schon mal erwähnt, Tempolimit schließt sich schon aus, wenn es kein Tempolimit gibt. Nein, und ich rede nicht von Autobahnen, das sind relativ abgeschlossene Straßen, aber nehmen wir mal die Straße vor deinem Haus. Wenn es da kein Tempolimit gäbe, dann hätte ich zwar die Freiheit, da zu fahren, wie ich will, aber ich weiß nicht, was deine Kinder oder du selber dann für eine Freiheit erleben würden, die recht abrupt an der Grundstücksgrenze aufhört, weil ihr nie wisst, wann der blöde Armin wieder voll vorbeirast. Ja, und es will halt keiner an der Windschutzscheibe kleben. Freiheit. Freiheit ist was, wo wir im ersten Moment denken, ja, Freiheit, wir brauchen absolute Freiheit, wer braucht schon Regeln? Aber ich habe ja nur ein kleines Beispiel erzählt. Wenn wir mal ernsthaft drüber nachdenken, merken wir, Freiheit ist ein fragiler Begriff. Umso mehr Freiheit ich für mich fordere, umso mehr Freiheit fordere ich von euch ab. Also wenn ich mir die Freiheit rausnehme, heute 1,5 Stunden zu predigen, dann ist euer Mittagessen vielleicht verbrannt. Vielleicht nehmt ihr euch dann die Freiheit auch einfach zu gehen. Keine Ahnung. Aber ihr merkt, es ist abhängig. Ja? Wir hängen voneinander ab und in Deutschland ist es oft der Fall, dass die Freiheit des Einzelnen da ändert, wo die Freiheit der anderen berührt wird. Das ist natürlich sehr Auslegungssache, wo jetzt da genau die Grenze ist. Das ist nicht immer ganz so einfach zu sagen, wann schränke ich die Freiheit des anderen mehr ein. Corona könnte ich da jetzt erwähnen. Das war sehr herausfordernd. Der eine hat gemeint, seine Freiheit ist schon eingeschränkt, der andere hat gesagt, seine aber auch. Und dann reden sie über dieselbe Sache. Gesellschaftlich gesehen könnte man in die Geschichte schauen und Sexualität. Was ist Norm? Was ist erlaubt? Mann und Frau oder auch anders? Was ist meine Freiheit? Wo darf die Gesellschaft mir reinreden? Und mittlerweile sagt jeder, Sexualität ist Privatsache. Absolut, jeder darf machen, was er will. Wirklich? Wirklich? Also, darf man auch einfach Kinder lieben? Darf man auch einfach, also ihr merkt schon, das, wo wir ganz schnell oft sagen, jeder hat die Wahl, ist doch nicht so einfach. Oder der Spruch, my body, my choice, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der wird ganz oft auf Plakaten hochgehalten, wenn es um Abtreibung oder Gegner von Abtreibung geht. Aber dieser Spruch, der suggeriert auch, das ist das Normalste der Welt. Natürlich darf ich über meinen Körper bestimmen. Aber wenn wir dann mal überlegen, dass wir damit auch über ein anderes Leben bestimmen, wird die Frage viel, viel spannender und gar nicht mehr so einfach, wie sie im ersten Moment scheint. Die Freiheit der Frau auf der einen Seite, die Freiheit des Kindes auf der anderen. Also ihr merkt, wir liegen in einem spannenden Thema und wir Christen stecken ethisch mittendrin. Wir reden da über Ethik und unser Text gibt uns darüber heute über ethische Sachen nicht so viele Hinweise, aber viel Hinweise über, wie wir selber ticken. Mehr über die innere Freiheit. Ich habe jetzt viel über Äußeres geredet, aber das eine ist ja die äußerliche Sache. Und wir leben in einem freien Land und haben Gott sei Dank sehr viele Freiheiten. Wie gesagt, sie enden manchmal da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Gott sei Dank muss nicht jeder in mein Haus laufen, weil er die Freiheit dazu hat. Aber wie ist es innerlich? Ja, beeinflussen mich Zwänge, Ängste, oder ganz anderes, Süchte ist da vielleicht ein Stichwort, was ganz schnell hochploppt und ganz schnell auch gerne wieder auf Seite geschoben wird. Nein, 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 Alkohol habe ich kein Problem, solange ich welchen habe. Oder Pornografie habe ich kein Problem, solange ich Bilder schauen darf. Oder ich weiß nicht, was ihr für euch, also man merkt, Süchte ist auch dieses Innerliche. Und ich will jetzt keine philosophische Abhandlung machen, darum hüpfen wir jetzt relativ spontan in diesen Bibeltext rein. Ich habe ihn euch ja ausgedruckt. Wir meinen, frei zu sein. Und ihr werdet euch nicht wundern, da kommt kein einziges Mal das Wort Freiheit drin vor. Und ich finde, der Text zeigt uns trotzdem viel über Freiheit. Was? Das dürft ihr euch selber mal überlegen am Anfang. Ich lese den Text nämlich erstmal einfach komplett vor und dann nehme ich mir die Freiheit. Aber das sage ich dann, was für eine Freiheit. Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört? Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Aus eurer Freude soll Traurigkeit werden. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Ja, mancher sitzt jetzt vielleicht da, wie der Martin gesagt hat, der ist gespannt, was jetzt der Armin dazu sagt. Und der Armin hat sich gedacht, wir wollen doch alle Freiheit haben, oder? Und jetzt habt ihr die Freiheit, erstmal selber ein paar Gedanken zu machen, um mit dem Nachbarn drüber zu reden, wie es euch mit diesem Text geht oder was damit Freiheit zu tun hat. Dreht euch um, sucht euch den aus, der euch nicht gefällt oder was auch immer. Auf jeden Fall, die nächsten 3 bis 5 Minuten gehören euch und ich hoffe, dass es nicht nur absolute Grabesstille ist. Ich habe nur gedacht, in der Predigt über Freiheit muss man auch mal die Freiheiten nutzen, dass nicht nur ich rede, oder? So, ihr am Stream habt verloren, tut mir leid, ihr könnt das Telefon nehmen. Der ist ernst gemeint. Also jeder hat einen Bibeltext vor sich. Was fällt euch auf? Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Traut euch, Hallo zu sagen zu dem neben euch. Oder denen. Also ihr nutzt eure Freiheit, das finde ich sehr erfreulich. Ganz wenige sitzen still da, die meisten sind fröhlich miteinander im Gespräch. Macht das gerne weiter, vielleicht nach der Predigt, wenn ihr das jetzt nebenbei weitermacht, dann wird es so ein Kampf zwischen uns. Ich nehme euch jetzt also die Freiheit wieder. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ihr sie genutzt habt. Ich hätte gerne reingehört, ich hatte nur ein kleines Gespräch hier in meiner Ecke. Wenn ihr die Bibellese von Jakobus mitgemacht habt, die wir als Gemeinde gerade durchmachen, übrigens draußen sind noch Bücher und eine letzte Tasche gibt es noch. Ich habe nämlich heute die Schautasche zusammengepackt und gedacht, einer kann noch seine Tasche mitnehmen, der Rest kann nur noch Bücher mitnehmen, weil wir fangen nicht an, nochmal neue Seifen zu produzieren und Taschen zu machen. Aber dann habt ihr ja diesen Text auch schon durchgekaut die Woche über. Der war die Woche über dran in der Bibellese und ich weiß nicht, wie es euch ging, da oder wie es euch jetzt spontan damit ging. Aber wir fangen einfach nochmal vorne an und gehen ihn so ein Stück für Stück durch. Keine Angst, nicht stundenlang, aber doch Stück für Stück. Jakobus fängt ja mit einer Frage an. Es ist in fast allen Übersetzungen eine Frage. Wieso gibt es denn bei euch Kämpfe und Streitigkeiten? So ist es die Hoffnung für alle. Andere Übersetzungen haben die Nuance ein bisschen anders. Was aber klar ist, ist diese Frage, woher kommt das? Ja, was verursacht sie? Und die Vermutung, Jakobus sagt, aus einem inneren Kampf von Leidenschaft und Begierden. Also in uns ist da was, da sind wir bei dieser innerlichen Freiheit. Da ist was, was uns drängt, was uns schiebt, was uns begegt. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Aussage geht, aber ich zucke dann schon so ein bisschen, denke mir zusammen, hart. Aber dann fange ich an zu reflektieren, wie bin ich und erlebe, oh, ja, ich weiß oft auch nicht, was ich will. Also wenn ich total eingespannt bin, wünsche ich mir einfach nur Ruhe und würde gern die Freiheit haben, keinen um mich rum, keinen, der was will. Und wenn ich Ruhe habe, dann wünsche ich mir, dass da jemand was mit mir machen wird. Also da fragt man sich auch, ob ich noch ganz klar im Hirn bin oder irgendwie sowas, weil wenn man das, also dieses Hin und Her oder Verantwortung, ich weiß nicht, wer hat gerne Verantwortung? Und wenn man sie hat, dann denkt man, wir könnten ja die anderen entscheiden. Also das sind ja nur so Kleinigkeiten und dann gibt es noch ganz andere Leidenschaften und Begierden, die in uns ringen und kämpfen und wo wir merken, ja, bin ich jetzt so frei, wie ich immer denke? Oder was bestimmt mich da innen drin? Sogar Paulus hält das übrigens mal fest. Ich finde es immer spannend, auch mal an andere Stellen der Bibel zu gucken. Römer 7, ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber tue es dennoch. Sagt Paulus, in ihm kämpft es also auch. Habe ich die Freiheit oder bestimmt mich, wie Paulus es sagt, die Sünde? Sünde ist ja so ein christliches Totschlagwort, könnte man sagen. Aber Sünde bestimmt erstmal dieses Getrenntsein von Gott. Nicht allein nur der Fakt, die Tat, wo was schiefgelaufen ist, sondern dieser Zustand, dass ich nicht mit Gott im Reinen bin. Das nennt die Bibel Sünde. Dazu gehören oft auch Taten, aber nicht, sondern es geht erstmal um diesen Grundzustand. Dieses Weg von Gott sein. Was bestimmt mich, wenn Gott nicht in meinem Leben ist? Meine scheinbare Freiheit, so formuliert es Paulus und auch Jakobus, führt irgendwie doch auch zu Abhängigkeiten. Zu Dingen, die mich ja, drängen, etwas zu tun, wo ich hinterher selber dastehe und mir denke, war das jetzt gut? War das jetzt sinnvoll oder war das vielleicht auch nur für mich gut und war es überhaupt für mich gut? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, entdeckst du dich teilweise wieder, wenn man da so mal ein bisschen das Überlegen anfängt und nachdenkt, wie geht es mir, wie ist das bei mir? Und ich fand es spannend, dann zu entdecken, was Jakobus für eine Lösung vorschlägt. Da steht nämlich nicht, und jetzt mag es endlich besser. Das wäre unsere Lösung, zu sagen, ich weiß, ich tue das Schlechte. Also sollte ich endlich schaffen, das Gute zu tun. Was sagt Jakobus? Bitte Gott. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. So übersetzt Luther. Ihr Hoffnung für alle sagt, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Also die Schlussfolgerung ist nicht ein, jetzt mach es endlich selber besser, sondern ein, jetzt geh zu Gott und bitte ihn, dass er wirkt und handelt. Und das finde ich schon spannend. Es ist nämlich ein, ich muss nicht selber für mich sorgen, was Jakobus vorschlägt. Und das ist theoretisch, auch da weiß ich nicht, wie es euch geht, aber das ist theoretisch total einfach. Es ist doch so cool. Nicht ich muss es machen, sondern Gott muss ich es hinlegen. Aber wie lebst du es in der Praxis? Ich habe das von mir schon ein, zweimal erzählt. Für mich ist das wirklich immer wieder ein immerwährender Kampf im Alltag. Die Theorie ist klar, ich bitte zuerst Gott, ich fange bei Gott an. Die Praxis sieht oft zuerst aus, oh, was muss ich machen, das muss ich erledigen, das soll ich noch machen. Und einen Tag später fällt mir dann ein, hast du mal gebetet? Hast du mal mit Gott drüber geredet? Also da entdecke ich mich, manchmal dauert es auch keinen Tag, manchmal dauert es dafür auch 10 Tage. Da entdecke ich mich wieder dieses bitte ich Gott auch in den Kleinigkeiten, nicht nur in den ganz großen Dingen, wo ich schon weiß, dass ich selber gar nicht hinkriege. Sucht ist da so ein Stichwort. Gibt das wirklich auch Gott? Erwartet, dass er da was ändert? Aber mich haut diese Formulierung so ein Stück weit um, denn es ist für mich so eine ernüchternde Feststellung von Jakobus. Also das ist kein Befehl im Sinne von jetzt mach es endlich, ihr Deppen. Entschuldigung für das Wort. Sondern es ist so eine ernüchternde Vorstellung, ihr habt halt nichts, weil ihr nicht bittet. Es könnte so viel besser sein, du machst dir das Leben selber schwer. Schwingt für mich mit, vielleicht überinterpretiere ich jetzt auch das, was ich da wahrnehme, aber es bleibt bei mir hängen, dieses, ich bitte ihn ja auch nicht. Und an der Stelle ein spannendes Gedankenexperiment nach menschlichen Maßstäben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott einen Wunsch erfüllt, wenn ich nicht bitte? Naja, menschlich gesehen 0%. Ich weiß, er ist Gott und er kennt unser Innerstes und manchmal macht er auch Dinge einfach so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, wenn ich Gott bitte? Nein, nicht 100%. Gott ist kein Wunschautomat und wir dürfen nicht bestimmen. Aber ich sag mal 50%. 50% ist für mich mathematisch gesehen viel höher wie 0%. Warum bitte ich nicht viel öfter? Natürlich gibt es da die Möglichkeit, dass Gott auch anders handelt und es nicht so erhört, wie ich es will. Kommt übrigens dann in Vers 3 auch noch dieses, was bitten wir eigentlich? Aber nicht zu bitten ist eigentlich Blödsinn, dumm. Also ich muss mir das immer wieder so vor Augen malen. Und wie geht es dir jetzt mit dieser Aussage? Und für dein Leben, vielleicht sagst du auch, passt bei mir alles. Ich bitte, leider passiert es nicht so, wie ich will. Kann auch sein, aber für die meisten von uns ist, glaube ich, wirklich die Frage, wie viel haben wir den Mut, Gott zu bitten und in den Ohren zu liegen? Bittet, so wird euch gegeben, so sagt Jesus knallhart. Und ich möchte uns da wirklich Mut machen, das immer wieder beim Wort zu nehmen. Natürlich dürfen wir den Zusammenhang dieses Satzes auch nicht aus den Augen verlieren. Das steht ja in dem Kontext. Und da ging es um Neid, Hass, Streitigkeiten und Kämpfen. Also davon, dass ich Dinge selber in die Hand nehme. Ich bin neidisch, weil ich gerne hätte, dass ich was habe, was der andere hat. Ich ringe darum und ich habe mir dann beim bisschen Überlegen irgendwann gedacht, Mensch, der Brief, der könnte auch jetzt geschrieben sein. Das ist so ein bisschen unsere Ellbogenmentalität. Ich kämpfe darum, dass ich gut dastehe. So, ich ringe mich durch. Anscheinend sind wir gar nicht so hochentwickelt, wie wir immer glauben. Denen damals ging es genauso. Da steckt viel drin. Ich, meiner, mir, Herr, segne diese vier. Kennt ihr den Spruch? Oder wenn jeder nach sich selbst schaut, ist auch nach jedem geschaut. Ist total schade, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der das wirklich ganz oft so ist. Und die Sätze bringen es vielleicht ein bisschen zynisch auf den Punkt, aber Jakobus hält uns da den Spiegel vor die Augen und sagt, Gott will uns beschenken. Aber, und jetzt kommt Vers 3 noch ins Spiel, die Frage ist mit, welcher Absicht bitten wir? Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben. Krasser Satz. Denn ihr verfolgt üble Absichten. Jetzt, keine Ahnung, das will ich euch nicht 1:1 unterstellen und sagen, das ist heute genauso. Aber ich will euch, ich, Jakobus will uns ins Nachdenken bringen, mich ja auch. Für was bete ich denn? Wie? Geht es darum, dass Gott ich meiner mir segnet? Oder geht es darum, dass er uns als Gesellschaft beschenkt? Was fordert Gott? Ich habe mir an der Stelle gesagt, kann ich hier von Gott fordert was sprechen? Ich würde sagen, ja doch, ich kann es. Gott fordert was und das ist keine Leistung und doch eine Art Gegenleistung. Er fordert Vertrauen, absolutes Vertrauen. Das ist eben nicht, ich muss nicht für ich meine mir und weiß ich was alles bitten. Aber ich soll ihm sagen, wie es mir geht. Und an ihn abgeben, was mich beschäftigt, belastet. Es ist ein Stück Loslassen von den eigenen Wünschen. Und das ist völlig konträr zu allem, was gerade normal ist. Also und ich bin mir sicher, du bist auch ein Teil dieser Gesellschaft, die uns prägt. Und da ist es ganz normal und ganz, das wird uns an jeder Ecke gesagt, guck auf dich und schau, dass du genug vom Kuchen bekommst. Dass du genug Gehalt bekommst, dass du billig tanken kannst, dass du den Zuschuss bekommst. Das steht hier nicht bei Jakobus. Und der Text ist wirklich sehr herausfordernd, schon an der Stelle, es geht ja noch weiter, an der Stelle, weil Gott sagt, vertrau mir, überlass es mir. Und da sind wir beim Abgebenabend. Martin hat schon gesagt, ich werde einen kleinen Einschub machen, ich mache jetzt wieder Werbung, wer es so sehen will. Aber dieser Abend ist genau so gedacht. Abgeben. Warum? Weil ich das Recht hätte, sauer auf jemand anders zu sein, keine Frage. Weil mir wirklich eine Verletzung passiert ist und ich kann das gerne mit mir rumtragen. Aber abgeben, weil Gott gesagt hat, bitte komm her zu mir und gib es mir und gib mir die Chance, dass ich mich drum kümmere und hör du auf, dich drum zu kümmern. Das ist menschlich, das widerspricht alles menschlichen Logik, ich weiß. Aber dafür soll dieser Abend die Chance sein. Und wir haben das so oft so nötig, dass wir einfach zu Gott gehen und sagen, ich werf dir mein Päckchen hin. Und natürlich ist mir auch klar, der Abend muss nicht alles gewesen sein. Für manchen beginnt damit erst ein Weg. Für manchen endet vielleicht hoffentlich auch ein Weg, weil er sagt, ich weiß, jetzt ist es bei Gott gut aufgehoben und ich muss es nicht noch dem und jenem nachtragen und Ähnliches tun. Ich will dich da wirklich einladen, nimm dir diesen Abend Zeit am Buß- und Bettag, 19 Uhr, deinen Ärger, deinen Neid, deine Verletzungen bewusst bei Gott abzugeben, damit er sich drum kümmert, weil es da besser aufgehoben ist bei dir selber. Und der zweite Aspekt dieses Abends ist wirklich, dass wir als Gemeinde, und diesen Abend gibt es nicht am Stream, habe ich schon das letzte Mal gesagt, man muss kommen, bewusst uns vor Gott stellen wollen und ihn ehren, weil er der Herr ist, weil er es besser weiß als wir. Und wir wollen auch ein Stück Buße tun und sagen, es tut uns leid, dass wir so oft unsere egoistischen Motive weiterverfolgen, auch innerhalb der Gemeinde. Das wollen wir an diesem Abend bewusst ausdrücken und darum wünschen wir uns, dass jeder da ist. Und mit jeder meine ich auch dich. Nicht nur die anderen, weil die besser in der Gemeinde sind oder was auch immer du jetzt vielleicht denkst. Ich mache dir Mut, sei an diesem Abend dabei, für dich und zu Gottes Ehre. Wir erhoffen uns da wirklich, dass Gott uns dabei hilft, wieder Schritte miteinander und aufeinander zuzugehen. Und die nächsten Verse untermauern, nicht den Buß- und Bettag unbedingt, aber dieses Abgeben, dieses Vertrauen, dass das der Schlüssel ist. Und da springen wir jetzt ein bisschen schneller durch, weil sonst wird meine Predigt zu lang, sonst greife ich zu sehr in eure Freiheit ein. Ja, gell? Erst geht es um Freundschaft mit der Welt, also Vers 4 ist das, glaube ich, ja 4. Freundschaft mit der Welt geht nicht, weil Freundschaft mit Gott oder Freundschaft mit der Welt. Und ich glaube, das ist sauhart formuliert von Jakobus. Und wir zucken da und sagen, ich muss doch nicht jeden hassen in der Welt. Nein, musst du auch nicht. Du sollst sogar jeden lieben, sagt Jesus. Und trotzdem merken wir, ganz oft müssen wir uns entscheiden, trauen wir auf Gott oder trauen wir auf das, was uns die Welt zuflüstert. Und ich glaube, das schwingt in diesem Satz ganz deutlich mit. Das ist immer wieder eine Entscheidung und es ist nicht die einfache Entscheidung zu sagen, Gott, du darfst. Vers 5 macht das nochmal deutlicher. Da wird vom Geist geredet, der in uns ist. Und es ist übersetzungstechnisch gar nicht so klar. Manche Übersetzung redet dann vom Heiligen Geist und manche vom Lebensgeist, also der Geist, der in mir drinnen ist. Es ist aber im Prinzip wurscht, wie rum man es übersetzt. Ich verwirre euch jetzt vielleicht ein bisschen. Weil rauskommen tut zum Schluss die Frage, lasse ich Gott reinreden. Entweder indem der Heilige Geist mich ganz ausfüllen darf oder indem ich meinen Lebensgeist Gott übergebe. Kommt für mich auch selber raus. Aber nur, falls ihr euch jetzt da wundert und zwei Übersetzungen nebeneinander liegen habt, das kann man links oder rechts rum übersetzen, das ist nicht so eindeutig. Spannend ist aber, dabei kommt dasselbe raus. Vertraue ich Gott und lass ihn in jede Ecke meines Körpers rein. Gebe ich ihm mein Leben ganz oder sage ich ihm, meinen Finger kannst du haben, aber mehr kriegst du noch nicht. Ist eine wirklich, wirklich wichtige Frage. Und Vers 6 ist dann wirklich diese Aussage, Gott will uns beschenken, wenn wir ihn lassen. Also er beschenkt die, die wissen, dass sie ihn brauchen, steht da ganz am Ende. Und das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, brauchst du Gott? Und das klingt so harmlos, diese Frage, brauche ich Gott? Aber an der Stelle kannst du dir ganz schnell auf die Schliche kommen und mal dein Leben durchdenken und sagen, brauche ich Gott nur in der Ecke? Brauche ich ihn da oder brauche ich ihn wirklich überall? Ich möchte die Frage wirklich mitgeben. Die steht auch auf dem Handout, das es wieder gibt, ganz am Ende. Könnt ihr euch draußen mitnehmen oder unten ist es auch verlinkt unterm Stream. Aber sei da mal ehrlich zu dir. Keine Angst, du musst jetzt nicht mehr mit deinem Nachbarn reden oder irgendwie sowas. Aber stell dir die Frage mal ernsthaft. Brauche ich wirklich Gott? Weil meine menschliche Natur sagt mir, nein. Ich bin Gott sei Dank körperlich gerade fit. Ich weiß, kann sich auch schnell ändern. Ich habe meistens den Verstand ganz gut beisammen, manchmal auch nicht. Also wozu brauche ich Gott? Und dann merke ich wieder, ich brauche ihn. So vieles habe ich nicht in der Hand. Und ja, da gibt es diesen großen Batzen Erlösung, Kreuz, Ostern, Weihnachten und sowas. Will ich jetzt gar nicht groß ausführen. Diese Sache bin ich bei Gott in der Ewigkeit, merke ich, kriege ich selber gar nicht hin. Wer dazu Fragen hat, gerne später an mich. Aber dann gibt es auch diesen zweiten Teil, Leben hier und jetzt. Wo, wo ich meistens das Gefühl habe, ich habe es doch im Griff, klappt doch. Und dann merke ich immer wieder, doch, ich brauche ihn. Weil dann genau dieses Innerliche rauskommt, dieses, ich bin zu kurz gekommen. Und zack, sind falsche Worte gefallen oder bin ich aufgebraust. Ich brauche Jesus. Ich weiß nicht, denk über die Frage mal nach. Wenn du nicht mehr von der Predigt mitdenkst, nimm diese wenigen Worte mit. Das ist eine gute Frage, um dich nachdenken zu bringen. Und wenn du jetzt merkst, ich brauche Jesus, aber ich kenne ihn noch gar nicht so gut, ich weiß gar noch nicht, wie das mit dem Kreuz ist und warum das mit mir was zu tun haben soll, will ich dir wirklich Mut machen, komm hinterher auf mich zu oder aus jemand von unserem Gespräch, Seelsorgeteam stehen im Gemeindebrief auch Kontaktdaten. Traut euch darüber, mit jemandem ernsthaft zu reden. Denn es ist, wie Jakobus dann in den letzten Versen wirklich sagt, da steht, sucht die Nähe Gottes, Vers 8, und dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, gebt euch von ganzem Herzen Gott hin, ihr Unentschiedenen. Und dann wird es noch deftiger. Dann kommt der Teil, wo ich denke, fast jeder gezuckt hat. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Aus eurer Freude soll Traurigkeit werden. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch aufrichten. Das ist das, was wir nicht gern machen. Drum ist auch der Buß- und Bettag der Tag, den wir gerne aus dem Kalender streichen. Ja, das Tradition brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben es mehr nötig, als wir glauben, immer wieder anzuerkennen, dass Gott der Herr ist und nicht ich das Wichtigste in der Welt und im Kosmos und überall, sondern Gott. Martin hat den Gottesdienst wunderbar angefangen mit diesem, ich krieg's nicht mehr mit seinen Worten zusammen, aber mit diesem alle Ehre Gott. Er ist der Heilige, er ist der Ewige. Und ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich sehe mich viel wichtiger an, ich weiß, ein unbedeutendes Fünkchen. Aber Gott schaut mich an, liebevoll, genial. Und das ist so ein Geschenk. Aber er wünscht sich einfach, dass wir uns immer wieder vor ihn beugen. Nicht, damit er uns endlich in den Staub treten kann, Vers 10, bitte lest ihn fertig. Sondern, damit er euch wieder aufrichten kann. Und das finde ich so cool bei diesem genialen, großen Gott. Der drückt uns nicht nieder in den Staub, weil wir nichts wert sind und weil wir es eh wieder falsch gemacht haben, sondern er richtet uns auf. Und jetzt Vers 7, den habe ich vorhin übersprungen, ist diese Aufforderung, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel oder vielleicht auch anders übersetzt, der Welt. Widersetzt euch dem, was euch von Gott wegbringen will. Ich glaube, ich habe eure Freiheit genug in Anspruch genommen für heute Morgen, oder? Gott hilft uns gerne, wenn wir ihn lassen. Wenn wir nicht lassen und uns selber in den Mittelpunkt stellen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn er uns auch lässt, sage ich immer. Wer sagt, okay, nee, dann halt nicht. Gott braucht keine Egoisten und Selbstdarsteller, sondern er will uns helfen, wenn wir ihn nicht benutzen wollen, damit wir selber im Rampenlicht stehen, sondern wenn wir ihn merken, dass wir ihn brauchen, in Demut. Er will uns beschenken, wenn wir auch bereit sind, nicht nur zu hamstern, sondern weiter zu schenken. Und das ist nichts Neues. Das ist ein biblisches Prinzip. Das findet ihr im Alten Testament, als im ersten Teil der Bibel schon. Und das findet ihr auch viel weiter hinten. Aber wenn du vor allem nach dir schaust, dann wirst du merken, dass du beten kannst, was du willst und Gott es nicht erhören will. Das zeigt uns dieser Text. Wahre Freiheit. Ich habe mir gedacht, wie kann ich das vielleicht nochmal bildlich machen am Ende? Wahre Freiheit, so habe ich angefangen. Und ich finde, dieser Text hat viel damit zu tun. Wahre Freiheit kriege ich nicht, indem ich endlich alles loskriege, sondern indem ich endlich zu Gott hingehe und er mich frei macht. Wahre Freiheit finde ich weder in Reichtum, Macht, Suchtmitteln oder ausgelebter Sexualität oder was auch immer du in dieser Liste noch dazu fügst. Das suggeriert uns die Welt. Du musst endlich da befreit leben, lass diese Fesseln hinter dir und was hören wir dann hinterher von, nicht von jedem, aber von ganz vielen Leuten, ich habe es nicht erlebt. Und wer mal Berichte von Menschen liest, die genug Geld haben oder die ihre Sexualität in allen Facetten ausgelebt haben oder die ganz viele schreiben, ich war gefangen in dieser Sucht, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu wollen. Ist das Freiheit? Ich habe mir gedacht, ich bringe euch wieder meine schönen Männchen mit. Wir wollen uns diese Freiheit ganz oft bauen. Stück für Stück, immer mehr. Wir wollen selber hochklettern und glauben, dass wir mehr kriegen und stellen fest, es reicht nicht. Die Frage ist, wollen wir selber weiterbauen oder wollen wir uns in Abhängigkeit von Gott begeben und dann erleben, dass das gar nicht so eng ist, wie wir glauben. Manchmal haben wir das Gefühl, das ist Glaube. Der fesselt uns, der engt uns total ein. Ich glaube vielmehr, Glaube ist eben genau das. Ich muss nicht selber versuchen, mich hochzuarbeiten, zu bauen, meine Freiheit hinzukriegen, sondern ich begebe mich in eine Abhängigkeit von Gott. Aber dann habe ich ganz schön viel Freiheit. Die hat ihren Radius, klar. So wie Freiheit auch im wahren Leben einen Radius hat, weil es auch noch andere Menschen gibt. Aber sie hat viel mehr Freiheit, wie wenn ich versuche, alles selber hinzukriegen. Und ich hoffe, dass du das mitnimmst, wie viel Freiheit wir in Gott haben, weil wir abhängig sind von ihm und nicht alles selber im Griff haben müssen, weil er uns beschenkt. Mein Fazit ist, wahre Freiheit finde ich in der Abhängigkeit von Gott. Auch wenn mir das nicht schmeckt als Mensch, aber ich habe es erlebt, dass er mich frei gemacht hat, auch von Dingen, die mein Leben ganz negativ beeinflusst haben. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige. Gott segne dich dabei.